Fühlt sich ganz anders an. Mal sehen. Aber kurz. Oh. Der Klaus ist schon in der Gemeinde angekommen. Ich habe in dieser Woche einen interessanten Fakt gehört, nämlich diesen, dass bei einer muslimischen Beerdigung der Leichnam, genauso wie bei einer christlichen Bestattung, in einem Sarg zum Grab getragen wird. Aber dann wird der Leichnam ohne den Sarg in das Grab gelegt. Und ja, ne, das ist, jetzt ist der Unterschied, genau. Und wisst ihr, was mit dem Sarg passiert? Genau. Sehr, wird wiederverwendet für den nächsten. Genau. Also sehr, sehr, sehr nachhaltig. Ein Leihsarg sozusagen. Genau. Und jetzt fragt sich der Klaus und vielleicht auch die andere, was. Er fragt sich wahrscheinlich nicht. Er ahnt schon, worauf es hinausläuft. Genau. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere, hä, wir hatten doch gerade eine Taufe, was kommt der denn jetzt mit Tod und Sarg? Ne, gibt's da nicht andere hübsche Ideen, um das in einer Predigt zu verdeutlichen? Ja, gibt es, aber das letzte Gespräch, was wir vier hatten, hier in der Gemeinde, so in Vorbereitung auf die Taufe, da ist mir auch nochmal dieses Bild in den Sinn gekommen und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dieses Bild von der Taufe im Römerbrief. Und dieses Bild hat eben auch mit Sterben zu tun. Nicht nur, ne, gibt noch einen zweiten Teil, aber eben auch mit Sterben. Und eigentlich, ne, sage ich es an der Stelle, eigentlich müssten Täuflinge immer was Schwarzes anhaben, dann ins Taufwasser gehen und dann, ne, müsste das, ne, wie das Wasser hinter ist, sieht ja keiner, ne, müssten weiß, so wie vorher schon, ne, dem Wasser entsteigen. Ich möchte uns nochmal bei der Gelegenheit, wo wir gerade so schön hier versammelt sind, nochmal an dieses Bild mit hineinnehmen. Im Römerbrief im 5. Kapitel zeigt Paulus für die Christen in Rom auf, wie Jesus die generelle Sünde von Adam und ihre Folgen überwindet. Wie Gott diese Folgen, diese Sünde, diese generelle Sünde und die Folgen überwindet. Habt ihr das 5. Kapitel soweit im Kopf? Manche sagen ja, manche, ne? Genau, aber um das 5. Kapitel geht es gar nicht, sondern um die rhetorische Antwort darauf, die er im nächsten Kapitel, im 6. Kapitel entfaltet. Ja, so. Und ich möchte den Anfang, zumindest den Anfang dieser rhetorischen Antwort im nächsten Kapitel ein wenig anschauen. Mit Klaus, Michelle und Brigitta, wie gesagt, haben wir das eigentlich schon beim letzten Treffen ein bisschen besprochen. Wenn das jetzt doppelt kommt, ne, dann geht inzwischen Kaffee trinken oder haltet es einfach nochmal aus. Dieses 6. Kapitel klingt vielleicht auf den ersten Blick so, als würde es hauptsächlich um Sünde gehen. Das schließt aber an dieses 5. Kapitel an, wo es ja um diese generelle Sünde ging. Und wenn man das 6. Kapitel liest, denkt man, hä, da geht es um Sünde die ganze Zeit irgendwie. Also ich glaube, wenn man alle Worte auflisten würde, Sünde ist ganz, ganz, ganz weit oben auf Platz 1. Aber es handelt tatsächlich auch von der Taufe. Und deswegen möchte ich gern diesen Text mit uns noch mal ein wenig betrachten. Und wenn es jetzt gut läuft, genau, kommt jetzt der erste Teil. Die hat es auf zwei Folien gemacht, sehr gut. Drei Folien, noch besser. Ab Vers 1. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Ne? Also auf diese vorherige Diskussion mit der Abschaffung Gottes von der generellen Sünde. Ne? Das ist sozusagen jetzt eine scheinbar rhetorische Antwort von Paulus darauf, an die Römer. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? das sei ferne. In Griechisch megeneto, das sei ferne, genau. Man hält es fast gar nicht aus, diese Frage. Niemals, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Und hier kommt dieses Bild, was wir wahrscheinlich alle im Kopf haben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Ich merke gerade, das Mikrofon verabschiedet sich ein bisschen nach unten. Es erliegt auch der Hitze. Mal sehen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, bei euch schon einige Jahre in der Vergangenheit, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Ja, hier deutlich die Antwort auf diese rhetorische Frage am Anfang. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt auch darum für euch, für die Römer, für die Mülheimer und auch ganz besonders für euch drei. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Vielmehr denkt daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Ein langer Text und trotzdem steckt dieses Bild, das wir auch in der Taufe sehen können, auch wenn die Taufkleider am Anfang weiß schon waren, mit Christus gestorben. Das zu verdeutlichen, ins Taufbecken reingehen. Deswegen macht das mit dem Untertauchen auch Sinn. Aber wir brauchen auch nicht gesetzlich sein, wenn vielleicht, wie vielleicht bei dir, Brigitta, ein kleines bisschen trocken blieb, gilt die Taufe trotzdem, weil wir mit und weil auch ihr mit Jesus gestorben seid und dieses mit ihm Sterben auch in der Taufe gezeigt habt. Und Paulus erinnert hier die Gemeindemitglieder in Rom, die sich haben schon taufen lassen, an ihre Taufe und an die Bedeutung der Taufe. Er gibt zugleich eine Zusammenfassung seines Taufverständnisses ab und erklärt, was mit einem Menschen in der Taufe geschieht und was sie im Alltag und in der Zukunft bewirkt. Und ja, der Normalfall ist es eben, dass der Zeitpunkt zwischen Glauben, Entdecken, Finden, Aufnehmen und Taufe nicht so lang ist. Aber das macht nichts. Wichtig ist, Gott gehorsam zu sein, und wenn Gott zu dir sagt, lass dich taufen, dann finden wir immer, auch in jedem Alter, in jeder Situation, auch in jedem Lebensbereich eine Möglichkeit dazu. Der erste Punkt zur Entwarnung sind kurze Punkte. Gnade. Gnade gegen Sünde sind ganz kurze Punkte. Ganz kurze. Gnade versus Sünde. Das ist so ein bisschen, das schimmert so in diesen ersten 14 Versen extrem durch. Immer wieder hat Paulus auch in den vorigen Kapiteln die Stärke der Gnade hervorgehoben. Es kann sein, dass Paulus einen unausgesprochenen Gedanken seiner Gegner vermutet, nämlich den, wenn das so ist, dass die Gnade mächtiger ist als die Sünde, davon gehen wir ja eigentlich auch aus, dann können wir doch weiterhin in der Sünde bleiben, weil die Gnade ist ja immer noch mächtiger, macht ja nichts. Wir können quasi Teile unseres alten Lebens zelebrieren mit dem Wissen, abends vorm Schlafengehen können wir zu Gott kommen und alles hinbringen und dann ist das wieder bereinigt. Und weiter kräftig sündigen. Paulus stellt sich hier natürlich dagegen. Das haben wir gleich ganz am Anfang gelesen. Und warnt uns hiermit, diese Gnade, die Gott uns schenken möchte, nicht als billig zu sehen oder als Unterschlupf zu verstehen, um vielleicht doch hier oder da mit alten Gewohnheiten, mit Dingen aus dem Leben, als wir noch ohne Jesus lebten, nicht radikal zu brechen, uns davon zu verabschieden und auch keinen Bereich, so war das auch zu lesen, keinen Bereich in unserem Leben ihm nicht auszuliefern. Wir sind ja clevere Leute, auch als Christen. Jeder weiß ja so kennt seine Bereiche, wo es gut läuft und wo es nicht gut läuft. Und wenn wir uns heute hier so sonntags begegnen, wir sogar frisch geduscht, ich merke, bei den Temperaturen, eine Dusche bringt irgendwie gar nicht so viel. Wir zeigen uns ja von unserer Schokoladenseite. Und das geht auch eine ganze Weile ganz gut. Das ist ja auch übrigens der Grund, warum keine christliche Freizeit über 14 Tage geht. Es gibt so Kreuzfahrten, christliche Kreuzfahrten, da weiß ich nicht, ob das gut geht, die länger gehen. Aber Gott, können wir das nicht vormachen. Der sieht ohnehin, was wir abends, wenn wir alleine sind, machen oder morgens oder was auch immer. Jesus hat nie zur Ehebrecherin in Johannes 5 gesagt, ist schon okay, sündige ruhig weiter, ich vergebe dir. Die Gnade ist stärker, mächtiger. Und genauso möchte Paulus eben auch nicht verstanden werden. Darum erinnert und unterstreicht Paulus in diesem Abschnitt die Taufe und entfaltet darin, was durch sie, durch die Gnade uns geschenkt wurde und wir das in der Taufe kurzfristig, sehr kurzfristig. Wie lange hat es gedauert? Nur ein paar, ne? Ein paar, war fast zu schnell, ne? Also ich hätte noch ein bisschen länger bleiben können. Aber die Taufe ist nur so ein kurzes Highlight in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Und was spricht dagegen, sich sozusagen morgen wieder taufen zu lassen? Vielleicht jetzt nicht mit Wasser und nicht in der Gemeinde und nicht in einem schönen Gottesdienst mit Church Lunch hinterher, sondern sich auszuliefern, dieses Bild zu nehmen und sozusagen nochmal mit Jesus in diesen Tod zu gehen und ihm dafür zu danken, dass diese Macht, die Jesus dadurch der Sünde entrissen hat, dass das auch für Montag gilt, auch wenn wir dann vielleicht ja nicht mehr so schön gekleidet sind oder so gut drauf sind oder die ersten Schwierigkeiten, Ärgernisse oder was auch immer kommen. Und deswegen der zweite Gedanke, Taufe heißt Sterben mit Jesus. Und das ist in diesen ersten 14 Versen das Hauptthema. Und Das wird natürlich an dem Beispiel der Sünde sehr schön exemplarisch dargelegt. Aber es geht um das Sterben mit Jesus. Paulus beschreibt die Taufe als ein Akt des Sterbens in Vers 2 und begraben werdens in Vers 3. Und sterben und begraben werden, das gehört jetzt nicht so zu unseren Lieblingsthemen, glaube ich. Aber wir wissen, der Tod und vorher das Sterben gehören zum Leben dazu. Und wir wissen es und ahnen es, wir werden irgendwann alle sterben. Und das ist nicht so ein schönes Lieblingsthema, über das man jeden Tag nachdenken möchte und natürlich auch nicht kann. Und deswegen macht es ja auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ich mache mir eher Gedanken, warum das hier immer weiter runter geht, das Mikrofon. Deutlich wird diese Hervorhebung in vielen Versen, in diesen ersten 14, welche sich wie ein roter Faden durch diesen ersten Teil von Römer 6 durchziehen. Von der Vorstellung her kommt dies natürlich am deutlichsten durch diese ganz Unterwassertaufe, das Begrabenwerden. Das ist schon, also ich finde es auch schwierig, wenn ein Baby oder auch ein Erwachsener so ein paar Sprenkel auf die Stirn bekommt, irgendwie ne, so als freikirchlicher Christ, ne, immer das vor Augen. Wer hat das zum ersten Mal gesehen, so eine Taufe? Keiner? Ne? Ist für uns doch da einer. Aber für alle anderen ist das ja schon Routine. Ne? Das ist das Bild, was wir kennen, was wir ne, praktizieren. Und deswegen ist das ja auch so naheliegend. Für die generelle Sünde bin ich tot, gestorben und begraben. Und so ist die Taufe eine Art Totenbescheinigung für den alten Adam in mir oder für die alte Eva in mir. Eine Art Totenbescheinigung. Und das, was ihr gleich bekommt, ist sowohl eine Totenbescheinigung als auch noch was Zweites. Das hat ja zwei Seiten, was ihr gleich bekommt. Die eine Seite, das ist sozusagen, sind die ersten 14 Verse und die zweite Seite sind die anderen Verse von Römer 6. Bei der Taufe sterben wir mit Jesus und wir sterben seinen Tod, nicht unseren. Also euch geht's doch noch gut, oder? Wir werden mit Christus gekreuzigt. Dieser Tod versetzt mich in einen Macht- und Segensbereich, trotz dieses dunklen Themas von Jesus. Und ich bin Teilhaber von dem, was Jesus schon vor 2000 Jahren für vorläufig für jeden Menschen gemacht hat. Und das gilt ja bis heute, das gilt noch nächste Woche, bis Jesus wiederkommt. Hat jeder Mensch die Chance, sozusagen sich mit ihm begraben zu lassen. Darin steckt Gottes Handeln auch heute Morgen an euch und an jedem, der sich hat taufen lassen. Er ist das Subjekt, Gott ist der Handelnde und wir sind das Objekt der Behandelte. Keiner soll sich selber taufen. Das funktioniert nicht, also ich meine, ins Wasser gehen, ne, würde schon gehen, aber das ist dann keine Taufe. Gott ist es, der uns tauft. Das Sterben und das Begrabenwerden, das ist das eine in der Taufe. Das Wichtigste überhaupt in diesem Wassergrab herrscht wie in Jerusalem keine Verwesung. Also genau, jeder könnte hinterher auch nochmal bei den Temperaturen, geht noch. Sondern eine Verheißung, keine Verwesung, sondern Verheißung, ein Versprechen. Und es kommt so zur Auferstehung, zu neuem Leben. Die Täuflinge bleiben nicht im Wasser. So angenehm es vielleicht war, von der Wassertemperatur war okay. Genau, jetzt sage ich es mal, ne? Der Matthias hat mich gestern Abend angerufen und gefragt, möchtest du 30 oder 38 Grad? Und da habe ich mir überlegt, habe ich so kurz mal hochgerechnet, ne? So war 30 okay? Auch wenn der Akt der kurzen Taufe eine freudige und auch eine angenehme Erfahrung ist, so ist das Rauskommen aus dem Wasser das Symbol für den zweiten Teil, für das Entscheidende, für die Auferstehung. Und das symbolisiert sich auch schon kurz nach der Taufe. Da kommt schon die Treppe. Die Wendeltreppe ist für geübte Menschen kein Problem. Aber ne, und wir haben mit Brigitta noch andere Möglichkeiten durchdacht, wie du wieder hier rauskommst. Aber sie hat gesagt, nein, diese Wendeltreppe will ich bewusst auf mich nehmen, ne, weil Treppe runter geht ja eigentlich auch ganz gut. Und so ist auch diese Wendeltreppe sozusagen auch schon so ein kleines Bild für das, was danach kommt. Das Leben mit seinen Anforderungen, mit seinen Herausforderungen, auch mit seinen Schwierigkeiten, kommt direkt nach der Taufe. Und so heißt als drittes Taufe eben Leben mit Jesus. Auch mit den Metallwendeltreppen. Jesus wird uns nicht da hinten einen Fahrstuhl einbauen, oder? Hat er das gemacht? Nee, ne? Also wäre auch eine Idee, oder, Matthias? Wollen wir noch dann? Nee, nicht? Scheinbar nicht. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nichts unter dem Gesetz, dann ist es nicht gleichgültig, ob wir weiter sündigen. Niemals. Das war jetzt schon der Vers 15, genau. Keiner hat es gemerkt. Und dann heißt es weiter in dem zweiten Teil dieses Textes, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven? Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit Gerechtigkeit. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorüber ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Und das bei euch schon vor vielen Jahren. Ich gebrauche das Bild des Sklavendienstes, schreibt Paulus, das ihr ja alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedensten Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Nicht das Sklavesein soll geändert werden, nicht die Abhängigkeit, sondern wovon wir abhängig sind, soll geändert werden. Stellt alle Bereiche eures Lebens, alle, in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und darum wart ihr ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte das euch? Dinge, die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als ein Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn auch für uns natürlich dieses Bild des Sklavendienstes jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank, bittere Realität ist, ne, weiß doch jeder auch in die heutige Zeit hinein, dass das die höchste Form der Abhängigkeit war. Und natürlich können wir das ganz geschickt runterbrechen auf unsere Abhängigkeiten. Ich glaube, die wenigsten sind von uns abhängig, ne, einem anderen Menschen, aber vielleicht doch. Vielleicht sind wir abhängig von anderen Menschen, die wir gut finden, denen wir vielleicht folgen, in den sozialen Medien. Von Trends und Meinungen, die unserer Überzeugung entsprechen. Und auch gerade der Algorithmus in diesen sozialen Medien unterstützt das natürlich. Vielleicht sind wir abhängig von Geld und anderen materiellen Dingen, die uns scheinbar und auch ganz praktisch das Leben angenehmer machen, die wir haben wollen, weil sie andere ja auch haben. Oder auch von Sachen und Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen wie Götter sehr, sehr mächtig und sehr einflussreich auftreten. Ich glaube, keiner von uns kann sich wirklich ganz frei machen, ganz frei und unabhängig zu sein. Als Christ bin ich der Sünde zwar generell gestorben, mit Christus in seinem Tod zusammengewachsen, aber das macht mein Leben noch zu keinem Himmel auf Erden. Im Gegenteil, das Leben ist eigentlich eher eine Kampfarena. Habt ihr das Spiel gestern gesehen? Das Fußballspiel Deutschland? Seid froh. Das war eine Kampfarena. Das war ein Kampf. Das war, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber das war nicht wie dieses erste Spiel, 7-1, wo man sich so nach dem 2-3 zurücklehnen konnte und denken konnte, wird ja doch noch ein schöner Abend. Sondern das war gestern Kampf bis in die Nachspielzeit. Und so wird es auch hier für uns dargestellt, dass das Leben auch nach einer Taufe, nach einer Glaubensentscheidung, wird nicht sonnig, rosig nur weitergehen. Die Wendeltreppe ist ein gutes Zeichen dafür, dass die erste Herausforderung schon um die nächste Ecke wartet. Der alte Adam ist zwar ertrunken, aber das Königreich der Sünde existiert noch und versucht, dich zu locken, dich zu belästigen und deinen Glauben anzugreifen und zu ermüden. Darum appelliert Paulus an die Gemeinde, was durch die Taufe geboten ist, nämlich dieser generellen Sünde abzusagen und auch dagegen anzukämpfen, im Vers 13. Es geht auch darum, diese Herausforderung aufzunehmen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht abhängig sein von anderen Menschen, von anderen Meinungen, von Dingen, die nicht gut sind, die mir nicht gut tun und die auch meinem Glauben nicht förderlich sind. Nach der Taufe, und so bleibt es auch weiterhin unsere Aufgabe, selbst nach der Taufe, selbst nach der Mitgliedschaft in einer Gemeinde, auch nach einem oder bei einem Dienst in einer Gemeinde und auch bei dem Anleiten von anderen vielleicht, von Jüngeren, gemeinsam diese Nachfolge zu bestreiten, bleibt es eine Herausforderung. Das soll euch drei heute daran erinnern, dass ihr einen Anteil an Jesus habt, daran, dass euer Alltag und der gesamte Lebensweg darauf ausgerichtet sein soll. Und vor allem kann uns das auch trösten, darauf zu vertrauen, dass ich eines Tages diesen Jesus wirklich sehen werde, dass nach meiner Auferstehung ich ihm begegnen werde und eine ewige Gemeinschaft mit ihm habe, durch den Glauben und bestätigt durch die Taufe. Amen.